Oberursel bei Frankfurt am 30. Juli 1977. Der Bankier Jürgen Ponto ahnt nichts Böses, als Susanne Albrecht sich zum Tee anmeldet. Er kennt sie ja, die Familien sind befreundet. Aber die 26-Jährige hat zwei Begleiter dabei, wie sich herausstellt, Terroristen, RAF. Mehrere Schüsse fallen, Ponto stirbt vor den Augen seiner Frau. 35 Jahre später, die jüngere Schwester der Terroristin, Julia Albrecht, und Pontos Tochter, Corinna Ponto, brechen ein Schweigen, das Jahrzehnte gedauert hat. Zaghaft, dann mutiger, kommen sie schriftlich ins Gespräch. Ergebnis ist das Buch Patentöchter im Schatten der RAF. Es ist ein in Deutschland beispielloser Dialog. Angehörige von Tätern reden mit Angehörigen von Opfern. Wie kam das in Gang? Das fragte ich sie auf einer Podiumsdiskussion, die die Konrad-Adenauer-Stiftung unlängst in Rom organisiert hat. Es antwortet zunächst Julia Albrecht. Sie war 20, als ihre große Schwester zur Terroristin wurde, und sie war die Patentochter des Ermordeten.
Ja, es ist in der Tat so, dass diese Familien vor 1977 sehr eng befreundet waren und dass natürlich eine solche Tat danach dazu führt, dass nichts mehr möglich ist. Das spüren wir bis heute, dass eine solch schreckliche Tat einfach alles kaputt macht, innerhalb der Familien und die Beziehung zueinander. Zu dem Kontakt kam es, weil ich wiederum einen Beitrag von Corinna Ponto in einem Buch gelesen hatte, in dem sie sich in irgendeiner Form kurz, aber sehr reflektierend und vorsichtig mit dieser Tat auseinandersetzt. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Und das war tatsächlich sehr schnell der Anfang von mehreren Briefen, dann mehreren Begegnungen und der Entscheidung, gemeinsam dieses Buch zu schreiben. Wahrscheinlich zu schreiben auch, weil es die richtige Form für uns war, dieses Thema miteinander und gleichzeitig für sich zu besprechen. Wir waren, als wir angefangen haben, an diesem Buch zu arbeiten, weit davon entfernt, wirklich, also bereit, ja, total bereit, aber weit davon entfernt, wirklich diesen Austausch, wenn wir am Tisch gesessen hätten, verbal möglich zu machen. Das ist eben viel zu kompliziert nach so einer terroristischen Tat, die gleichzeitig eine familiäre Tragödie bedeutet, wegen dieser Verquickung der Familien.
Ein Journalist, ich glaube vom Tagesspiegel, hat geschrieben, daraus ist ein sehr anrührender Dialog geworden in Briefen und im Gespräch, der aber nur glücken konnte, weil sie beide aneinander vorbeigeredet hätten. Der einen, Ihnen, Frau Albrecht, sei es darum gegangen, praktisch Sühne für das Geschehene, Schuldanerkenntnis sozusagen stellvertretend für Ihre größere Schwester. Und Ihnen sei es darum gegangen, die historische Wahrheit herauszufinden. Und damit wären Sie eigentlich aus diesem Dialog als die Unzufriedene herausgekommen.
Wir haben uns getraut, mitunter aneinander vorbeizuschreiben. Wir schreiben, weiß Gott, nicht 250 Seiten aneinander vorbei, sondern wenn das Faktum ist, dass wir den Dialog nicht schaffen an einem Punkt, dann bleiben wir in unserem eigenen Raum, auch sprachlich. Wir werden jetzt Taschenbuch, das muss ich nur aus einem Grund erwähnen, im August, weil dieses Buch ein Nachwort haben wird. Und in dem Nachwort wird auch unsere Entwicklung ganz anders reflektiert, die tatsächlich in der ersten Ausgabe noch nicht sein konnte. Wir sind natürlich innerlich durch die Veranstaltung, durch den langen Weg mit dem Buch sehr, sehr viel weiter, als das Buch das noch reflektieren konnte. Was hat er gesagt, dass ich bitter aus dem Buch hervorgehoben? Überhaupt nicht. Sondern
dass Sie eigentlich als die herauskommen, die noch nicht zufrieden ist, weil die historische Wahrheit noch nicht geklärt.
Das ist richtig. Also verbittert bin ich in keinem Fall. Im Gegenteil, wir sind wirklich richtig eng zusammengewachsen. Dass ich unzufrieden bin, das ist tatsächlich 120% der Fall. Wir sind sozusagen ein kleiner Verein, jetzt ein kleines Netzwerk von Opferangehörigen in Deutschland geworden, die erst einmal ihre Sprache gefunden haben. Das war ein jahrzehntelanger Weg, weil wir auch nie gefragt wurden. Aber über die Sprachfinden hinaus sind wir ein recherchierender Verein geworden. Und dazu gehört an erster Stelle Michael Buback, der es sogar so weit geschafft hat, den Mord an seinem Vater in einen neuen Prozess fließen zu lassen. Und ich in dem Fall, in dem ich historisch mich auf den Weg gemacht habe, die Stasi-Spuren und die RAF mehr zu verquicken. Ich habe Archive geöffnet, ich habe verschiedene Bereiche beleuchtet, aber erwarte natürlich von den Profis eine ganz feine, profunde Darstellung, wo wirklich noch unendlich viel Material harrt. Denn das Material habe ich gesehen und das sind die 40.000 Seiten, die bis heute ungelesen sind.
Musik. Die Ungeschütztheit, mit der Pontor und Albrecht sprechen, schafft eine grandios berührende Nahaufnahme einer Episode deutscher Geschichte, die, wie sich zeigt, alles andere als verarbeitet ist. So urteilt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und gleichzeitig ist das Buch ein Dokument grandiosen Scheiterns, weil am Ende den beiden Angehörigen die Überwindung der Tat nicht gelingt. Denn das Merkwürdige ist, die beiden Frauen sprechen über Susanne Albrecht wie über eine Tote. Doch Susanne Albrecht ist nicht tot. Susanne Albrecht lebt seit ihrer Haftentlassung 1996 unter einem anderen Namen in Bremen. Sie ist dort Lehrerin. Ende des Zitats.
Frau Albrecht, es wäre doch eigentlich so einfach. Sie gehen zu Ihrer großen Schwester und sagen, hör mal, sag doch endlich mal, es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe. Können Sie mit Ihrer Schwester noch reden, so wie Sie mittlerweile mit Frau Ponto reden?
Das ist irgendwie eine schöne Frage, weil es tatsächlich, es gibt meine Schwester, sie ist nicht mehr in Haft. Sie ist ansprechbar, sie lebt ein normales, bürgerliches Leben. Und dennoch ist es eben leider überhaupt nicht möglich. Und ich habe das Gefühl, dass wir so ein Stück weit angefangen haben, die Drecksarbeit zu machen, die bis heute den damals aktiven Terroristen eben noch nicht mal, fast durchgehend, noch nicht mal im Ansatz gewagt ist. Neben der faktischen Aufklärung braucht es anscheinend für eine wirkliche Aufklärung, die sozusagen die Gesellschaft auch ein Stück weit erlöst und befreit, so meine These, die Bereitschaft der ehemaligen Täter, ihre Ideologie aufzugeben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass diejenigen, die einmal Terroristen waren, sozusagen mit der gleichen Ideologie heute leben. Das will ich nicht sagen. Aber es gibt sozusagen so eine Grundmusik, die schon noch sehr nah ist an der Ideologie der 70er Jahre. Und mein Verständnis ist, vielleicht irre ich mich da, vielleicht tue ich da vielen ganz Unrecht, mein Verständnis ist, dass die Auflösungserklärung der deutschen RAF 1998, also sehr spät, eigentlich bedeutet ungefähr, unsere Überzeugung war richtig, aber das Morden war irgendwie, entschuldigen Sie bitte, scheiße. Und das hat sich letztlich bis heute fortgetragen. Es gibt mehrere Protagonisten, wozu meine Schwester zumindest, soweit ich weiß, nicht gehört, Terroristen von damals, die heute sich politisch, gesellschaftlich engagieren und die das Thema uminterpretieren als einen Guerillakampf, wo man sozusagen für das Richtige eingetreten ist und bis heute als Widerstandskämpfer wahrgenommen werden müssen. Das denke ich mir jetzt nicht aus, das ist sehr explizit niedergeschrieben in den letzten Jahren, wo sozusagen die Rezeption von den Terroristen gemacht wird als Widerstandskämpfer. Und ich halte das ehrlich gesagt für fatal und falsch. Und ich glaube, dass es einer Gesellschaft nicht gut tut. Und das haben wir gar nicht bewusst gemacht, aber unser Buch ist sozusagen schon eine Gegenstimme gegen diese Halbwahrheiten und diese falschen Stimmungen und Stimmen.
Ich wollte nur ganz kurz nochmal addieren, diese sogenannte Auflösungserklärung aus dem Jahr 1998 trägt natürlich wie fast alles keine persönliche Unterschrift. Sie trägt keine Namen. Das heißt, wir wissen nicht mal, wer das überhaupt geschrieben hat. Und damit, das möchte ich nur anreißen, weil das das Grundthema ist. Es wird keine persönliche Verantwortung übernommen. Die Taten tragen keine Namen. Die Auflösungserklärung trägt keine Namen. Und die Generation, die eben ihren Eltern vorgeworfen hat, dass sie die NS-Vergangenheit, die übrigens die Aufarbeitung, die viel früher begann, nämlich schon Mitte der 60er Jahre, gab es schon die Auschwitz-Prozesse, also vorwirft, keine Verantwortung übernommen zu haben. Sie selber haben sowohl weder mit Namen noch mit Aufklärung der Taten Verantwortung übernommen.
Es hat etwas Bedrückendes für jemanden, der in der Bundesrepublik aufgewachsen ist. Wenn ich heute noch höre, da ist so eine Schweigemauer, da wird nicht Verantwortung übernommen, das Bekennerschreiben über das Ende des bewaffneten Kampfes ist nicht unterzeichnet, dann werde ich aber andersherum auch wieder hellhörig, wenn ich sehe, dass im Buch statt von Susanne Albrecht von S. Punkt die Rede ist.
Das ist nur von mir der Fall. Das hat mehrere Gründe. Da das ja eine private Beziehung war, ich kann eine der Mittäterinnen meines Vaters nicht beim Vornamen nennen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. S.A. hätte ich geschrieben, sind sehr dumme Initialen, konnte ich auch nicht machen. Susanne Albrecht hätte nicht im früheren Maßstab entsprochen. Also sie schreibt ja von ihrer Schwester, das betrifft nur mich und war für mich die sauberste Form, sie zu bezeichnen.
Heißt das, Sie wären auch, sollte sich irgendwann auf einmal die Konstellation ergeben, dass Susanne Albrecht jetzt mit neuem Namen in Bremen sagt, also dieses Buch, das hat mir doch zu denken gegeben, ich wäre bereit, mal mit Frau Ponto darüber zu sprechen. Hätten Sie davor Angst? Wären Sie dazu bereit oder würden Sie sagen, nee, mache ich nicht?
Mhm. Angst hätte ich in jedem Fall, sehr, sehr, sehr große, weil das sind ja auch so ein bisschen archaische Emotionsböden, die da in einem brummeln und in jedem Fall, die steht voran. Dafür braucht es auch Sprache, dafür braucht es sehr, sehr viel Worte und zwar die richtigen, bis man sich auf einen Weg machen würde. Inzwischen sind wir schon so viele gegangen, dass ich mir das vom Nervenkostüm vorstellen kann, aber da fehlt noch ein großer Weg von Worten, die uns entgegenkommen, dass wir auf sie reagieren können.
Eine Äußerung des Bedauerns gibt es von Susanne Albrecht. Sie findet sich in ihren Prozessakten. Es ist ein einziger Satz. Letztlich ist mir klar, dass ich das Schlimmste tat, was man tun konnte, dass ich das Leben der Familie Ponto und meiner Eltern zerstört habe. Der Satz reicht Corinna Ponto nicht und auch Julia Albrecht ist das nicht genug. Nichts ist geheilt, sagt sie. Liebe Corinna, wo stehen wir heute? Fragt sie im Buch. Das Schweigen zu durchbrechen war sicherlich ein Antrieb. Nicht nur dem Schweigen der Jugendjahre etwas entgegenzusetzen, sondern auch dem Schweigen, das bis heute die Aufklärung ganzer Tatkomplexe, aber auch der Motive, Ursachen und Gründe überdeckt. Diese Worte rühren an das, was Corinna Ponto heute zu schaffen macht. Dass man nämlich aus ihrer Sicht noch gar nicht die ganze Wahrheit über die RAF, ihre Morde und ihre Hintermänner weiß.
Ich behaupte, die Zeit ist noch nicht komplett und richtig erzählt worden. Das hat nicht nur mit den Revolutionären-Ideen und Guerilla-Ideen zu tun, sondern die Erzählfolie, und das muss eben neu hergestellt werden, ist der Kalte Krieg. Sowohl was den südamerikanischen Raum wie was vor allen Dingen Deutschland betrifft. Wir haben zwei Deutschlands gehabt. Das ist die Grunderzählfolie des RAF-Terrorismus. Sie wissen, dass später die Terroristen in die DDR gegangen sind. Sie waren natürlich weitaus früher schon von der DDR gesponsert, schon die ersten Studentenzeitschriften. Wie gesagt, der Polizist, der Kuras ermordete, war ein Stasi. Der Mann, der die Autos gebrannt hat, die Bomben gebracht hat für den ersten Angriff auf den Springer-Konzern, war ein Verfassungsschutzmann. Es war Peter Urboch, den können Sie heute Abend gerne googeln oder auch ein anderen Mal. Das heißt, der deutsche Verfassungsschutz war ganz früh in die Entwicklung des deutschen Terrorismus eingebunden. Dafür gibt es viele andere. Es gibt auch einen Volker Weingraber, der heute auf einem schönen italienischen Weingut lebt, der die Bewegung 2. Juni finanziell gesponsert hat. Die Beziehung zu Brigitte Heinrich, die eine hohe Stasi-Agentin bis zum Mauerfall war. Das heißt, es ist ein ganz großes Spinnennetzwerk von Verfassungsschutz, Kalter Krieg, Stasi und dann kommt auch natürlich der hohe revolutionäre Aspekt der RAF. Aber Sie müssen das Gesamte sehen und da weiß unsere Generation oder auch die meiner Mutter genauso wenig wie die Jungen. Es ist ein Geschichtskrimi, der noch in keiner Form bisher mit seinen wirklich ganz spannenden Aspekten erzählt wurde.
Also auf der einen Seite dieser ganze Komplex Kalter Krieg, Narzissmus, das Schweigen der Vätergeneration und auf der anderen Seite die Coolheit der Protagonisten mit ihren coolen Sonnenbrillen. Frau Albrecht, 13 Jahre jüngere Schwester, die himmelt doch ihre große Schwester an in dem Alter, in dem sie damals waren. Wie ist das gewesen? Wie haben Sie überhaupt realisiert, dass das nicht mehr cool war, was Susanne machte, sondern dass das Terrorismus war?
Na, das war relativ einfach. Sie hatte möglich gemacht, dass der Vater von Corinna, also das erschossen wurde. Also das versteht eine 13-Jährige natürlich mit links. Also da gibt es ja ganz klare moralische Kategorien, die man als Kind lernt. Und das war völlig eindeutig und völlig klar. Dennoch haben Sie natürlich mit Ihrer Frage recht, dass das sozusagen zu emotionalen Konflikten führt, weil eine große Schwester ist eine große Schwester ist eine große Schwester. Und diese familiäre Loyalität, ich glaube, dass ich das verstanden habe durch das Buch, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass es einer der Gründe ist, weshalb andere Angehörige von Tätern fast nie sich sozusagen damit öffentlich, es geht ja immer um das Öffentliche, nur das bewegt etwas, öffentlich auseinandersetzen, weil es, glaube ich, diese Klemme gibt zwischen einerseits moralisch beurteilt man die Sachen schon richtig, das können wir alle, andererseits ist man Teil von Familie und möchte Familie schützen und möchte Familie lieben und gerne haben. Und das ist sozusagen persönlich natürlich eine komplizierte Geschichte, die mir auch beim Schreiben immer wieder Probleme gemacht hat, weil ich immer wieder sozusagen diese Frage an mich hatte, die ich mit Freunden sehr intensiv besprochen habe. Sozusagen mache ich etwas meinerseits, was moralisch nicht vertretbar ist, indem ich dieses Buch schreibe.
Haben Sie eigentlich auch mit Angehörigen anderer Täter gesprochen oder mal Kontakt gehabt? Und Sie, Frau Ponto, hatten Sie auch mal Kontakt mit Angehörigen anderer Opfer?
Das kommt jetzt ganz langsam durch unser Buch. Es gibt mehr und mehr, ganz wenige immer noch, aber es gibt mehr und mehr Leute, die sich respektive an mich oder an Corinna wenden und sozusagen verstehen, dass da gibt es noch viel zu tun. Und wie gesagt, ich bin da sehr von überzeugt, unser Buch ist kein privates Buch, es ist ein öffentliches Buch. Da passiert langsam, ganz vorsichtig, glaube ich, mehr.
Es hat Jahrzehnte keinen Kontakt zwischen den Opferfamilien gegeben. Wir haben auch keinen, wie in fast allen anderen europäischen Ländern, keinen Verein, der sich hier um die Opfer oder Familienangehörigen gekümmert hat. Wie gesagt, das habe ich einleitend, glaube ich, gesagt, dass wir ein ganz kleines Netz jetzt von Recherchierenden und gegenseitigen stützend Angehörigen sind. Das ist aber ein kleiner Kreis. Aber tatsächlich tut sich was, ja.
Das ist ja etwas sehr Vorbildliches, so ein Dialog, wie Sie ihn auf Ihre schmalen Schultern laden, fast stellvertretend für eine ganze Generation, die sich mal im Unverständnis gegenüberstand. Wo ist aus Ihrer Sicht die Mauer zwischen Ihnen, wo Sie sagen, nee, an den Punkt können wir nicht rühren, da geht es nicht mehr weiter. Gibt es das?
Es ist auch das ist eine tolle Frage. Vielleicht, mein Gefühl ist tatsächlich nicht mehr. Aber vielleicht sagt Corinna was anderes. Aber ich habe das Gefühl, dass unterdessen wir immer weiter, auch immer noch weiter, die Sachen bereden können tatsächlich.
Ja, natürlich zwischen uns gibt es gar keine Wände, gar keine Probleme. Nun sind wir aber natürlich nicht Vertreter jetzt der argumentierenden Täterseite. Das heißt, die Wand ist natürlich da. Die Wand der Ideologie, die Wand der Argumentation. Für mich nicht ist die Wand der Recherche, da sind wir enorm weit gekommen. Das kann ich auf meine Schultern laden. Ganz schwer ist für mich die Argumentation der Ideologie und die andere Seite mitzuformulieren. Also das ist meine persönliche Wand.
Ich will jetzt noch mal auf etwas anderes kommen. Haben Sie, Frau Albrecht, Ihrer großen Schwester, wie man das so macht, das Buch geschickt? Haben Sie eine Reaktion? Haben Sie, Frau Ponto, letztes Jahr an Weihnachten allen schon mal die Druckfahnen zugeschickt, gesagt, bitte reagieren? Was sagen Ihre Familien dazu und speziell auch, was sagt Ihre Schwester, die, ich glaube, man muss nach einem Urteil sagen, Ex-Terroristin dazu?
Ich habe in der Tat die Druckfahnen meiner Familie bis auf Susanne um Weihnachten herum, bevor das Buch erschienen ist, zum Lesen gegeben, weil es natürlich total wichtig war, dass die Familie dahinter stand, wobei meine Mutter und ohne die wäre für mich das ehrlich gesagt gar nicht möglich gewesen, dieses Buch so zu schreiben, von Anfang an hundertprozentig tatsächlich dahinter stand. Susanne habe ich es nach Erscheinen mit einer Widmung geschickt, ja. Sie hatte es allerdings auf irgendeinem Weg, muss über Journalisten gewesen sein, schon die Druckfahnen gesehen, weil ich über ihren Ex-Mann einen Anruf bekommen habe, dass das und das im Buch steht, was er wiederum nicht haben möchte. Und er hatte die Fahnen von meiner Schwester. Also es gab mehrere Leute, an die Fahnen eigentlich nicht gerichtet waren, die sie schon hatten. Meine Schwester habe ich es persönlich geschickt und sie hat nie reagiert darauf. Sie hat zu meiner Mutter vor kürzerer Zeit gesagt, dass sie den ersten Teil ja ganz schön fände oder ganz nachvollziehbar oder ganz gut. Keine Ahnung, welches Wort sie benutzt hat. Im Unterschied zum restlichen Teil des Buches, zu mir hat sie leider nie ein Wort gesagt.
Ich weiß nicht, wie ihre Intuition auf den Weihnachtsbaum kam. Tatsächlich war wirklich auch meine Fahne unterm Weihnachtsbaum, aber nur für meine Mutter. Und meine Mutter war sehr, sehr begeistert und sehr, sehr zufrieden und stand auch sehr hinter diesem Buch. Wir hatten aber auch schon ein Vorschussvertrauen, das muss ich sagen. Ohne das hätten wir das gar nicht angefangen, auch nur eine Zeile zu schreiben. Das Vorschussvertrauen war da und die Reaktion war auch sehr, sehr positiv. Und inzwischen sind wir auch innerhalb der Familien einen Riesenschritt weiter.
Sollten die bleiernen Jahre, die Zeit des RAF-Terrorismus, auch in den Schulen behandelt werden? Das fragte ich die zwei Gesprächspartnerinnen abschließend. Unbedingt ja, meinten beide.
Gleichzeitig habe ich den Eindruck, irgendwie ist es sozusagen, sind wir in Deutschland, was die Geschichtserzählung dieses Themas angeht, insoweit noch nicht so weit, als dass es relativ platt nach wie vor ist, was erzählt wird. Und sozusagen linke und rechte Ideologien gegeneinander gehalten werden, was zum Teil stimmt. Aber sozusagen das Narrativ ist noch nicht so ausgefeilt, dass ich wüsste, wie es genau gehen sollte. Aber prinzipiell natürlich. Also alles, was man erzählen kann, muss man erzählen. Und worüber man nachdenken und reden kann, muss man machen. Aber das ist relativ platt.
Ich finde es sehr wichtig, dass es in den Schulen aufgenommen wird. Je größer, je besser. Die Nazizeit ist jetzt wirklich, weiß Gott, langsam sehr, sehr gut aufgearbeitet worden. Und da wir gesellschaftlich in sehr, sehr brisanten, sowohl politisch wie ökonomischen Verhältnissen zur Zeit sind und uns noch begeben werden, finde ich es höchst wichtig, diese Zeit sehr, sehr ernst zu nehmen und zu betrachten. Aber natürlich genau vor dem Hintergrund, dass man auch die richtigen Definitionen bildet für Demokratie und nicht Begriffe verwechselt, wie Konrad Adenauer als Faschisten zu bezeichnen. Begriffe sind das A und O, Sprache ist das A und O, aber sie muss präzise sein. Dann je weniger sprechen natürlich Waffen. Also daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ich finde das Thema im Unterricht sehr wichtig. 11-12-Jährige ist nach unserer Erfahrung im Moment zu früh. Aber ab 15, 16 nach oben wäre es ganz, ganz dringend erforderlich. Ich kann vielleicht dazu gerade am Ende, weil es mir gerade einfällt, ein wunderbares Zitat von dem wunderbaren Historiker und Publizisten Sebastian Haffner zitieren, der meinte, lest Biografien, und zwar von den unbekannten, seltenen Persönlichkeiten und nicht von den Staatsmännern, denn damit sozusagen bekommt man ein Porträt von Geschichte.